Okay, wir sind im Jakobus 5 jetzt. Es geht dem Ende zu. 12 Wochen. Steht aber auch eine Menge drin irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich hat es echt bestärkt, so durch den Brief zu gehen jetzt. Also, sind ja noch nicht durch, aber ich denke mal, nächste Woche dann haben wir es dann completely. Okay, wir haben schon gesehen, Jakobus nimmt hier so ein paar praktische Sachen, die in der Gemeinde hier falsch laufen, aber ja, die eigentlich, mit denen wir alle zu kämpfen haben, immer wieder, ne? So, einfach Dinge, die uns alle betreffen, weil wir in der Welt leben, ne? Wir sind vielleicht, oder sollten es nicht sein, von der Gesinnung her von der Welt, aber in der Welt. So, und wir müssen hier Geld verdienen, um Wohnung zu haben, Essen, Strom und was auch immer. Ja. So ist ganz klar, dass wir dann auch, dass nicht alle Missionare sein können von uns. Ne. So, also jetzt, ich meine, auf dem Gemeindegründer oder sowas, ne. Sondern jeder hat halt seinen Platz bekommen. Ne. So, wir, Gott bewahrt uns nicht vor den Gedanken der Welt. Ne. So. Vor äußeren Einflüssen. So. Von daher, heute geht es um die Reichen. Ich glaube, das betrifft hier in dem Raum keinen. So, denke ich. Keine Ahnung. Nee, nee, nicht den geistlich Reichen, sondern den materiell Reichen. Okay, na, lest mal Jakobus 5, Vers 1. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Ja, euer Gold und euer schickes Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt, ja, in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, na, lasst mal erstmal. So, also, hier geht es um bestimmte Reiche. Ne? So, ist ganz klar, wenn man im Kontext der Bibel bleibt, ne, dieser Vers wird oft missbraucht. Ne? Es gibt ja solche Leute, die nehmen die Bibel, nehmen einen Vers, ne, und dann suchen sich andere Verse, die dazu passen, und dann haben sie eine schöne Predigt, die ihre Meinung vertritt. Und sie haben recht, weil es steht in Gottes Wort, aber die Balance ist immer wichtig. Ne? Gottes Wort ist eine Waage, und es gibt Themen, die sind einfach, die muss man genauer betrachten, auf die Waage setzen. Und es gibt Themen, so wie vorhin, ne, unser Thema wieder viel, so ein, es gibt einfach Sachen, wo Gott es einfach offen lässt. Ne, wie mit der Entrückung vor, nach, während der Trübsal, oder ist schon passiert, glauben andere, so ein, was ich jetzt überhaupt nicht finden kann, aber die Bibel sagt beides. Sie spricht von einer Entrückung vor der Trübsal, ganz klar, kann ich Verse geben, so ein. Und es gibt Verse, die irgendwie die Entrückung nach der, also kurz nach der Trübsal, ne, wenn sie aufhört. So, der Gläubigen. Vielleicht gibt es ja zwei Entrückungen. Einmal für die, die davor leben, für uns, und für die, die dann dort zum Glauben kommen, wenn Jesus kommt. Glaube ich jetzt nicht. So, aber man sieht schon, jeder ist überzeugt, dass er recht hat. Es gibt die Calvinisten, die sagen, ja, in der Bibel steht, wir sind alle berufen und erwählt. Also erzähle ich einmal das Evangelium, und wenn derjenige nicht zum Glauben kommt, dann ist er nicht berufen und erwählt. Also schütte ich meinen Staub ab und gehe weiter. Ne? So, und es gibt keine Selbstentscheidung. Dann gibt es aber die andere Gruppe, die sagt, nee, nee, in der Bibel steht doch ganz klar, dass wir uns auch selber entscheiden müssen und sollen. Dass Gott nicht will, dass nur einer verloren geht und so weiter und so fort. Ne? So, und dann gibt es noch andere Ansichten. So, beides steht drinne, und ich verstehe überhaupt nicht, wo das Problem bei den Christen ist, dass man, selbst wenn man eine Meinung hat, und die muss man haben, dass man nicht einfach trotzdem beide Seiten sieht. Beide Seiten werden gesagt und okay, gut, ich habe meine Meinung und in Ordnung. Das andere könnte aber auch richtig sein, weil es steht ja da. Ich kann es ja nicht wegsprechen, nur weil ich anderer Ansicht bin. Ne? Von daher spreche ich niemanden weg, wenn er sagt, die Entrückung passiert nach der Trübsal. Oder in der Mitte, so, oder vielleicht im ersten Drittel, mir total egal. Ne? Ich spreche es niemandem weg, so, und ich möchte es aber auch nicht weggesprochen haben. So, ne? So, Und so gibt es verschiedene Ansichten und wir Christen, wir sollen uns da lieben. Paulus sagt das andauernd, ich habe es letztens das Video gelesen zu Timotheus und Krams, mit so diesen lästigen Streitfragen, da gehe überhaupt nicht rein. Und das steht mehrmals, also einmal mit dieser Namensliste, ne, wo sie irgendwas gedeutet haben oder so, was weiß ich, was da war, ist mir auch jetzt egal, aber es steht mehrmals drinne, auch zu anderen Bezügen, ne, wo er einfach sagt, diese Streitfragen lasst ihr einfach, die bringen nur, die bringen keine Erbauung, sondern die bringen nur Zerstörung, ne? So ein Zorn und Streit. So ein, ne? Und das soll nicht sein in der Gemeinde. Ne? Und dann sagt er auch, und wenn ich was noch, oder wenn jemand noch nicht dort das sehen kann, und das scheint dann wichtig zu sein vielleicht, ne? Dann wird Gott ihm das zeigen. Ne? Also sagt Paulus, hey, Timotheus, mach dir keinen Stress. So ein, wenn es wichtig ist, wird Gott dir das schon zeigen oder dir. Ne? So ein, also hört auf zu streiten. So ein, ja, und hört auf, Doktrinen reinzubringen, sondern, ja. Und Kirby Scheppel, und das finde ich halt echt positiv, versucht die Waage zu finden. Alles wird gelehrt, so wie es kommt. Ne? Kommt jetzt Berufung und Erwählung, dann lehre ich, wir sind Berufene und Erwählte. Kommt da, wir müssen uns selbst entscheiden, dann lehre ich, wir müssen uns selbst entscheiden. Weil beides glaube ich, beides steht drin. Und bei manchen Sachen, die verstehe ich nicht als Mensch. Ich kann sie nur akzeptieren, weil es so dasteht. Aber wie die beiden miteinander zusammenhängen, sagt Gott mir nicht klar. Ne? So, von daher muss ich es stehen lassen. Ne? So, von daher gibt es ziemliche Streit in Gemeinden von ihren Ansichten. Und ich weiß nicht, warum die da kämpfen, weil es für die Errettung bringt es nichts. Ne? Im Endeffekt warten wir alle drauf, dass Jesus kommt. Und das ist das, worauf es ankommt. Wie er kommt und was davor passiert. Ich warte, dass er kommt und dann ist alles gut. Ne? So, mit meiner Dummheit oder auch nicht. So, ne? Und genauso gibt es halt auch viel Streit in Gemeinden über diesen Vers hier. Weil sie sagen, Christen dürfen nicht reich sein. Die Urgemeinde hat alles miteinander geteilt. Ne? Da hatte keiner Besitz. Was aber auch nicht stimmt, weil ne, alle kommen, die erste Gemeinde, ne, die hatten nichts. So, die hatten wirklich nichts. Ne? Also mussten sie alles aufteilen, ne? So, und von einer Kasse leben. Aber da ist ja auch ein Ehepaar, das sagt, ja, guck hier, wir haben unser Grundstück verkauft, hier ist das Geld. Ne? So. Und jetzt wollen wir auch von euch natürlich dann ernährt werden, so ungefähr. Ne? So, wir sind ganz fromm und toll. Ne? Und da kommt der Heilige Geist auf Paulus und erkennt, ey, nee, das war nur die Hälfte, ne? Oder was weiß ich wie viel. Aber ihr habt doch gar nicht alles gegeben, ihr habt doch noch was in den Taschen. Ne? Aber wenn ihr doch alles behalten hättet, ne, so ist doch euer Geld. Also da siehst du schon, Gott hat es nicht verlangt. Ne? So, aber weil ihr den Geist belogen habt, deswegen müsst ihr jetzt sterben. Weiß nicht, ich glaube nicht, dass die in der Hölle sind. Ne? Aber die mussten auf jeden Fall rausgenommen werden aus dieser Gemeinschaft. So, ne? Und vielleicht war es besser für sie, jetzt gleich zu sterben, physisch, so, als den Weg der Verlockung weiterzugehen, ne? So, reich zu sein im Irdischen. Und so ist auch hier eine Gruppe von Menschen, anscheinend eine Gemeinde, die mal reinkommt. Manche glauben, es sind die Sadduzäer. Die waren, hatten sehr viel Ansehen, politisch, sehr viel Macht und Einfluss, waren sehr reich, sehr schön angezogen, werden das noch sehen, so schön beschmückt, ne? So, und ich habe keine Ahnung, steht hier nicht. Mir total egal. So, das sind einfach Leute, die halt weltlich sind, werden wir noch sehen. So, und die haben, steht in Vers 6, ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, aber er hat euch widerstanden. Ne? So, es sind einfach Menschen, die hier unten ihre Schätze haben. Ne? So wie dieser reiche Jüngling, der zu Jesus kam, so, und er sagt, alles habe ich gemacht, alles halte ich. So, ne? Aber er merkt schon, irgendwas fehlt ihm. Und Jesus guckt ihn an und nicht, weil er reich ist, sagte das, sondern weil das die Sache ist, die ihn abhält, zu Gott zu kommen und Jesus nachzufolgen. Ne? Du hältst dein Reichtum, hältst du fest. Du liebst dein Reichtum mehr als Gott. Ne? Also lass du das los, schneid das ab, damit du frei bist und wirklich reich werden kannst. Ne? Dann ist auch diese Sehnsucht in deinem Herzen weg. Nee, nee, das kann ich nicht. Ne? Und er dreht um und geht. Paulus hat es auch gesagt. Das Wurzel, oder Sprüche, ach, was weiß ich. Also der Wurzel allen Übels ist nicht das Geld, sondern die Geldliebe. Nicht Geld ist schlecht, sondern die Liebe zum Geld ist schlecht. Warum? Liebe bedeutet, dass man vertraut. Ne? Liebe geht um andere. Ne? Aber wenn man Geld liebt, so dann geht es nur um sich selbst, nur um sich. Ne? Dann, du siehst das, die Reichsten der Reichen sind nicht glücklich mit ihrem Geld. Ne? Die brauchen mehr. Wir Christen dürfen reich sein. Ne? Jesus hat nicht einmal oder die Bibel nicht einmal irgendwas gesagt, dass Gläubige nicht reich sein dürfen. Ganz im Gegenteil. Da steht, das ist ein Segen. So, wenn Gott einen damit segnet, dass das was Gutes, dann soll man sich freuen. Viele von diesen großen Glaubenshelden, die wir so preisen, die waren reich, stinkreich. Abraham, stinkreicher Kerl. Hiob, superreicher Kerl. Und nachdem er verführt wurde, war er noch reicher. David, ne, König David, stinkreich. Ne? Salomon, von dem weiß ich nicht, was ich von dem halten soll, aber der war superreich, ja. Auch im Neuen Testament hier diese Lydia, ne? Die war Geschäftsfrau, sehr reich, was ja schon in der Zeit ziemlich krass ist eigentlich, ne? Aber sie hat ihr Vermögen gegeben, ne? Um ihr Haus aufgemacht. Und auch Paulus sagt, es gibt eine Gabe des Gebens. Ne? Und ich habe schon Christen kennengelernt, die in meinen Augen reich sind. In anderen Augen sind die vielleicht deutschend oder arm, aber in meinen Augen reich. Ja? Sobald man nicht mehr nachdenken muss, was man kauft, sondern einfach kauft, ne? Und heute der Schimmelkäse oder heute mal das oder ach, meine Hose kaputt, hier, ich hole mal schnell ein, zwei oder ne? Sobald man nicht mehr nachdenken muss, ist man in meinen Augen stinkreich. Ne? Aber die haben die Gabe irgendwie des Gebens bekommen. Nicht alle, aber manche, die ich kennengelernt habe. Ne? Auf diese Steine können Jesus. Schwäbisch Hall, ne? Unsere Freunde aus Schwäbisch Hall, die Gabe des Gebens, wirklich. Und das war ein Segen, weil du hast das Gefühl, je mehr die geben, desto mehr kriegen sie auch. Ne? Freu dich an den Reichen, die in Jesus sind. Aber ein Fluch ist das dann, und wirklich schlimm ist das dann, wenn man denkt, sein Reichtum ist das, was einen ausmacht, ne? Was einem Schutz gibt, was einen zufrieden macht, was einem fähig macht, überhaupt zu leben, ne? Oder zu dienen sogar, oder sonst irgendwas. Und er sagt hier, ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen, ne? Hier auf der Welt. Jesus hat gesagt, sammelt euch Schätze oben im Himmel. Da, wo weder der Dieb kommt, noch die Motte zerfrisst, noch der Rost irgendwas kaputt macht. Ne? Da, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Ne? Oder andersrum, wo dein Herz ist, ist dein Schatz. Naja, kommt das gleich raus, ist überschön. Ne? Und Jakobus sagt hier zu den Leuten, euer Reichtum, den ihr jetzt hier habt, so, das ist Armut. So wie Jesus zu Laodicea sagt, die ohne Gott sind, aber in dieser Welt was sind, ne? Namen haben, zu denen sagte, ihr seid arm, obwohl ihr so reich seid, ne? Weltlich. Ihr seid nackt, obwohl ihr so schöne Kleider macht. Ihr seid blind, obwohl ihr hier meint zu sehen. So. Ja. Und heute geht es um die Endzeit, um die letzten Tage. Und nein, ich fange nicht an mit Entrückung, ich fange an damit, dass Jesus wiederkommt. Darum geht es in der Endzeit. Um ein Ende zu machen, um zu richten. Ne? Und er sagt, hey, ihr habt einen Blick verloren. Ihr lebt für die Welt. Ihr lebt für diese Zeit hier. Und ihr haben letztens schon gelesen, wo war das, bei einem Psalm oder Jakobus, ich weiß nicht mehr, dass wir nur ein Rauch sind, ein Dampf. Ne? Kurz sichtbar und pff, das war's mit der Zeit. Ne? Und sagen wir, du warst 120. Selbst das ist nur ein Hauch. Ne? Alles wird verbrennen und vermodern. Im Endeffekt werden wir nackt dastehen und nichts haben. Vers 4. Siehe den Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist. Er schreit und das Rufen des Schnitters ist dem Herrn der Herrscher zu Ohren gekommen. Gott hört die an. Da sind die Reichen, die immer reicher werden. Die haben ihre Kleider, die haben ihren Schmuck, die haben ihre Felder und ihre Silos voll, ne? Das Geschäft läuft. Und trotzdem zahlen sie nicht den Lohn aus den für die Arbeiter, ne? Die das eigentlich erst ermöglichen. Und wir sind nicht von der Welt. Und wenn wir schlecht behandelt werden, haben wir am 1. Petrus Sonntagabend erst gelesen, letzte Woche, und darüber diskutiert. Ne? Wenn wir hier schlecht behandelt werden, verfolgt werden um Jesus Namens willen, wenn wir geschmäht werden oder Verluste leiden, ne? Dann sollen wir uns freuen, steht da. Ne? Sondern sollen wir uns freuen. Da sollen wir nicht anklagen und einklagen und zurückfordern und Recht fordern, was uns was wäre, sondern wir sollen weiter sammeln für oben. Ne? Unseren Blick lassen auf diese Ewigkeit, die unvergänglich ist, die nicht begrenzt ist. Ne? Und guck dir das an, weil diese Reiche, ja, der guckt auf sein Reichtum und auf die Kontakte, die er vielleicht hat in der Welt. Aber du hast ja gesehen, das hält nicht lang. Das hört auf. Ne? Aber die Armen hier, die unterdrückt werden, die nichts haben, guck, was für ein Segen Armut ist. Die, weil sie nichts haben, suchen das Einzige, was möglich ist, zu kriegen. Ne? Wahren Reichtum. Gott. Sie schreien und rufen zu ihm. Und Gott ist da und er hört. Und ich bin froh, dass Gott kein Mensch ist. Weil viele Menschen, die wir draußen begegnen, die nicht unseren Anspruch erfüllen, ne? Oder die sich daneben nehmen oder stinken oder im Rausch sind und in Sucht oder sonst irgendwas, was uns gegen den Strich geht, ne? Da muss Gott erst uns antippen und sagen, sprich den an. Ne? Weil das sind die Leute, die wir einfach ausblenden. Die kriegen wir gar nicht mit, dass da jemand war. Ne? Ich kriege das immer mit, wenn ich draußen bin zum Evangelisieren auf der Straße. Da laufen ja 100 Leute in ein paar Stunden vorbei. Ne? Aber die wenigsten gucke ich an. Ne? Ist auch richtig so. Ist auch nicht schlimm, aber so geht's halt. Ne? Wenn Gott uns nicht anspricht, dann würden wir für uns einfach unseren Weg gehen. Ne? Gott ist der die Armen sieht. Er ist der niemanden vorbeigehen lässt. Er guckt auf jeden einzelnen Menschen und ist bei jedem Menschen. Und da können wir dankbar sein. Er ist da und er hört das Rufen. Weil er der Herr der Herrscher ist. Er ist der Herr von allen Engeln. Er ist der Herr von allem, was sich bewegt. Und dieser Herr, dem ist es zu Ohren gekommen. Vers 5. Ihr habt euch den Genuss hingegeben und ihr habt üppig gelebt auf Erden. Ja, ihr habt euer Herz gemästet, wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Ja. Eure Zeit läuft ab. Und ja, irgendwann ist mir mal so klar geworden, jemand, der sich gegen Gott entscheidet, dem kann ich eigentlich nur empfehlen, also der sich gegen das Evangelium entscheidet, kann ich einfach eigentlich nur empfehlen, in Üppigkeit zu leben. Die Welt zu genießen. Richtig Sau rauszulassen. Weil das ist das einzigste Mal, dass er die Möglichkeit hat, dass es ihm gut geht. Ne? Weil irgendwann kommt der Tag der Wiederkunft. Ne? Und dann ein Tag, wo Jesus kommt, da ist aus für den. Oder es kommt der Tod. So schnell, wie das Leben kommt. Ne? Und auch dann ist aus damit. Ne? Und dann gibt es keine Freude mehr. Kein Vergnügen. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und das ist so interessant, weil das Leben von der Welt, das läuft ab. Ne? Aber wenn du überlegst, unser Leben fängt erst an. Ne? Ich meine, wir leben schon, wir sind schon von neuem geboren, aber für mich ist es immer noch ein Warten. Ich habe es noch nicht erlangt. Ne? Ich habe die Hoffnung, das Vertrauen drauf, dass weil Gott verspricht und mir sagt, dass ich ankommen werde. Ne? Weil ich ihn suche und wirklich ernsthaft. Aber irgendwann kommt der Tag und darauf freue ich mich. Ne? Darauf laufe ich zu. Wo dann wirklich endlich fertig ist. Wo ich dann nicht mehr in der Zeit bin. Nicht mehr in der Welt. Sondern wieder zu Hause, da wo ich hingehöre. Und das ist so schön. Ohne Gott wartest du darauf, dass alles aufhört. Aber mit Gott, da wartest du darauf, dass alles anfängt. ist unsere Botschaft. Und das müssen wir auch. Und wer nicht wartet auf Jesus' Wiederkunft, der ist schwach und wird krank im Glauben. Der ist gefangen hier in der Welt. Der hat es nicht kapiert, dass hier alles vergänglich ist und wir nicht hierfür leben. Jemand, der nicht auf die Ewigkeit guckt, der rennt ziellos in sein Christentum. Paulus hat gesagt, ich schaue nach vorne und ich laufe, als ob ich Erster sein will in einem Kampf. So ein, ich laufe auf dieses Ziel zu. Ne? So ein, aber wer nicht wartet in seinem Herzen und Hosanna singt, komm bald her, sondern sagt, mir geht's ganz gut. Ne? So ein, alles läuft glatt hier, so ich fühle mich wohl. Ne? Aber wer damit zufrieden ist und da und nicht merkt, dass hier eben uns doch nicht gut geht, sondern wir irgendwo hin müssen noch. Ne? Der ist ziellos und das ist schade. Der ist kraftlos. Warum sollte ich mich ausstrecken, wenn ich mich so reich fühle hier? Ne? So, dass ich Gott nicht brauche? So, warum sollte ich mich ausstrecken nach dem Geist? Warum sollte ich mich ausstrecken nach dem Geistesgaben? Warum sollte ich mich ausstrecken, dass Gott gibt? Ja. Hab keinen Grund für. Ich habe ja alles. Wenn ich keine Anfechtung, keinen Druck kriege, nicht in Sünde falle und die Versuchung kommt, Gott mich demütigt und zulässt, dass ich falle und mich mal nicht hält, ne? So, wenn ich das nicht hätte, dann würde es mir doch gut gehen. Ich würde hier einfach in Saus und Braus leben, ne? Mit dem Namen Jesu. Aber das sind nicht die Zeiten, die uns gut tun. Wir brauchen diesen Kampf hier. So, wir müssen auf dem Boden liegen. Ansonsten würden wir abfallen. Da bin ich mir sicher. Vers 7. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Ne? Wartet geduldig. Und dieses geduldig kommt 6-mal vor hier. Und dieses Warten, 1, 2, 3. Und dieses Ausharren auch mehrmals. So, ne? Innerhalb von 6 Versen. Wartet nun geduldig. Haltet aus. Und das ist schön, weil das ist unsere Hoffnung. Egal wie viel Mist hier passiert und auch wenn sie uns hier verfolgen, um Jesu Namens willen, so, auch wenn alles wirklich schief geht gerade, so, ne, und ich überhaupt keine Freude finde hier, so, auch wenn ich gerade wirklich so wie Paulus, ich hatte Hunger, so, ne, so, ich bin Schiffbruch, habe ich erlitten, mehrmals, so, ich wurde gefoltert, ne, ich kam in Gefängnisse, so, ich wurde bespuckt und geschlagen und gesteinigt sogar und, ne, so, so, oder die Propheten, so, Jeremia war das, glaube ich, so, war über sein halbes Leben lang in dieser, wie heißen die Dinger? Wo deine Hände nur rausgucken in deinen Kopf. Ja, Pranger, genau. Muss man überlegen. War ständig im Gefängnis. Also der hat mehr Gefängnismauern gesehen in seinem gesamten Dienst als die Freiheit. Ja, so, und trotzdem war er gesegnet. Aber das werden wir noch sehen. Wartet geduldig auf die Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und das ist ein schönes Beispiel hier, weil der Landmann, also der Bauer, ne, ich meine, ist doch klar, der hat ein Feld und der weiß so, jetzt ist der Schnee weg, ne, jetzt geht's wieder ans Vorbereiten vom Feld. Ne? Und dann wird's gepflügt und dann werden die Rillen reingemacht und dann nimmt er seinen ganzen Besitz und holt sich Samen, ne? Und schmeißt alles auf die Erde und vergräbt alles. Und was macht er dann? Dann wartet er. Ne? So. Und es dauert so ewig lang. Ne? Ich habe ja so einen Klinggarten und mich nervt das Warten. Echt, es geht mir so auf den Zeiger. Du steckst was rein und dann freust dich auf diese Erbsen oder so, ne, auf die Schoten oder auf die Gurken und dann oder die Kartoffeln und dann guckst du eine Woche später raus, ne, und nischt, ne? Du guckst eine Woche später raus und dann denkst du so, ist das vielleicht ein Huckel oder so, ne? Haben das vielleicht die Vögel gefressen, kamen die Schnecken über Nacht, ne? Dann kommst du eine Woche später raus und dann siehst du schon was Kleines Grünes und denkst du, so, oh, jetzt geht's los, ne? Ich sehe was. Und dann guckst du eine Woche und noch eine Woche und noch eine Woche und noch eine Woche und irgendwie denkst du, passiert gar nichts so. Ne? Bis dann irgendwann mal Blümchen kommen und denkst du, schön, jetzt geht's los, ne? Und die Blümchen bleiben da eine Weile, ne? Und dann guckst du und irgendwann hast du so eine dünne kleine Bohne, ne, noch flach. Und dann dauert es immer noch so lange, bis die mal dick und rund sind, ne, dass man sie ernten kann. Es braucht alles seine Zeit. Und da kommt der Frühling, dann kommt der Sommer, und dann kommt der Herbst, und dann kommt der Winter. Ne. Und diese Jahreszeiten, auf die der Bauer kennt, ne, den überrascht das nicht. Der kommt nicht eine Woche später raus aus seinem Feld, denkt, Mist, total sinnlos, ich werde jetzt Bäcker und geht. Ne. Sondern der weiß genau, ja, das braucht seine Zeit. Und nach der Zeit kommt die Zeit. Ne. Der weiß, der Winter ist super wichtig, damit die Nährstoffe im Boden sind, ne? Damit sich alles mal ausruht. Und dann, weil die Bäume da ihre Kraft sammeln, ne? Die Wurzeln, damit dann im Herbst alles gut ist. Ne? Du merkst es, wenn die härtesten Winter, da kriegst du das meiste Obst. Ne? Das ist auch wichtig für Weintrauben, habe ich gehört. Da, wo ein harter Winter war, da gibt es dann im nächsten Jahr richtig dicke, fette Weintrauben, viel Frucht. Auch wenn der Winter so mild war, dann ist keine gute Ernte. Siehst ja, ne? Letzten Winter war ziemlich mild. Und dieses Jahr, Olivenöl ist jetzt knapp, wird echt teuer. Also kauft ganz viel Olivenöl, jetzt habe ich jetzt gelesen. Ne? Und diese harten Zeiten, die brauchen wir. Ne? Diese Winterzeiten, super wichtig. Und das soll man hier geistlich nehmen, weil er sagt, ja, so wartet auch ihr geduldig. Ne? Ertragt es, wenn es anderen besser geht als euch und sie aber Gott hassen und lästern und ihr Gott doch dient und ihm nachfolgt und es ernst meint, warum? Also wartet, weil da kommt Frucht raus. Ne? Weil Jesus hat doch versprochen, ich gebe euch mehr Frucht, als ihr mir geben könnt. Geben ist seliger denn nehmen. Vertrau mir, du kriegst deinen Lohn und der wird gewaltig. Ne? Und das ist frustrierend, oder? Wenn du geistlich guckst und so ungeduldig bist wie ich, und dann guckst du und du denkst so, Mann, ich habe alles aufgegeben, ich bin hierher, ich habe gedient, ich habe gebetet, wie blöde, ich habe angebetet, versucht mein Bestes zu geben und selbst wenn niemand betet in der Gemeinde, versuche ich trotzdem noch zu beten. Ne? Manchmal fühlt man sich alleine und auf einmal bricht alles ab und denkst so, toll, ich komme mir vor wie im Herbst hier, ein Blatt nach dem anderen fällt ab, ne? Bis du nur noch so hoch die Blätter liegen, dass du kaum noch durchkommst. Ne? Und dann kommt der Schnee und es wird kalt und alles sieht tot aus. Ne? Wo du dann schreist, willst du jetzt alles komplett aufgeben? Willst du mich aufgeben? Nimm deinen Geist nicht von mir. Ne? Aber dann kommt der Frühling wieder. Ne? Die Zeiten sind wichtig. Und für uns zählt also nicht, wie die Jahreszeit ist, wie es um uns drumherum aussieht. Weil wir können wissen, wir können mit Hoffnung und Geduld hier sitzen und sagen, ja, Jesus kommt. Ich werde meine Frucht bringen. Es geht hier nicht darum, ob ich Segen sehe. Ich weiß, ich bin Segen, weil ich Jesus nachfolge. So wie der Bauer weiß, die Ernte kommt. Und dann hat sich die Mühe gelohnt. Und dann gibt es ein Schlachtefest. Ja, Schlachtefest wahrscheinlich nicht. Ja. So Weizenkorn, ich werde dir die Kehle durchschneiden. Er wartet auf die köstliche Frucht der Erde, geduldig. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen. Und dieses Herzenstärken, das ist so gewaltig. Da steckt so viel drinne, dass ich schon wieder vergessen habe. Mist, war heute so viel. Aber stärkt eure Herzen. Ne? Wo Jesus halt sagte, was ich vorhin schon gesagt habe, ne? Was in deinem Herzen ist, ist dein Schatz. Das ist für dich wertvoll. Das ist für dich Gewinn. Da möchtest du mehr haben von. Ne? Und wenn es die Dinge der Welt sind, dass es dir gut geht, dass du Füße hochlegen kannst, damit du unterhalten wirst richtig, ne? Damit du Schutz hast und weißt, ach, für alles ist gesorgt, auch wenn ich alt und krüppelig werde. Ne? Wenn du dafür baust, ne? Ja, für meine Familie ist gesorgt, ich kann mir jetzt ein Haus leisten, ich habe einen tollen Job, ich mache Karriere oder sonst irgendwas. Ne? Wenn das alles ist, was dir wichtig ist in deinem Leben, wenn es das ist, wofür du alles gibst, wenn es das ist, was deine ganze Zeit reinnimmt und du die 100% gibst, was du auch geben sollst, glaube ich, weil wir sollen arbeiten zu Gottes Ehre, ne? Und auch wir sollen unsere Familie lieben zu Gottes Ehre, zu 100%, wenn es geht. Aber wenn das alles ist und du keinen Blick dafür hast, dass da noch was kommt, dass das hier alles nur ein Werkzeug ist, ne? Dass alles nur ein schmaler Weg ist, ein kurzer Moment in unserer Ewigkeit, dann wirst du arm sein im Himmel. Und das, da habe ich Angst vor. Ich weiß, diese Feuertaufe, vor der habe ich echt irgendwie innerlich so, wenn ich drüber nachdenke, immer so ein bisschen, weil ich fühle mich so unwürdig, ne? Und wenn ich dann vor Jesus stehe und dann kommt er mit seinem Feuerzeug, mal gucken, ja, Stefan? Ich frage mich wirklich, was da übrig bleibt, ne? Weil oft bin ich mir gar nicht sicher, mache ich das wirklich alles zu deiner Ehre oder ist da vielleicht unterbewusst irgendwas, wo ich eher mich lobe oder andere, ne? Bin gespannt. Aber selbst wenn ich nackt da stehe, gehe ich ein in die Ewigkeit mit ihm. Ne? Und da steht, hier gibt keine Tränen mehr. Man ist zufrieden. Ne? Aber viel cooler fände ich es, wenn ich einen Koffer voller Schätze hätte. Jesus ist unser Reichtum. Und guck, was er sagt. Wir sind für ihn Reichtum. So reich, dass er sich selbst aufgegeben hat. Ne? Und für uns sollte das Himmelreich, so das, was uns erwartet, diese kostbare Perle sein. Ne? Wo wir alle unsere anderen Schätze wegschmeißen und sagen, nee, das ist kostbar. Die behalte ich. Ne? Schau nicht auf das, was du hast, sondern schau auf das, was Gott dir gibt. Ne? Das ist super wichtig. Wenn man dann mal drüber nachdenkt, wenn ich nur gucke, was ich gerade habe, auch geistlich, in Gott, in meinem Dienst, in Gott, aber auch physisch, an Nöten oder Wünschen oder sonst irgendwas, ne? Auch familientechnisch, wie viel habe ich eine gute Ehe oder eine gute Beziehung zu meinen Kindern oder, ne? Wie viel Frucht sehe ich, in meinem Leben, ne? Auch wenn ich nur drauf gucke, was ich habe, ich werde, irgendwann früher oder später bin ich frustriert. Weil ich merke, das reicht irgendwie nicht. Weil es reicht Menschen nie, egal was, ne? Wir haben nie genug. Wir sind wie Wildschweine. Die fressen bis kotzen und dann fressen sie das nochmal auf. Ne? Wir sind einfach niemals wirklich satt. Das sind wir Menschen. Ne? Auch wenn ich stattdessen auf das gucke, was Gott mir gibt, dann merke ich, wie viel ich habe. Wenn ich gucke auf die Hoffnung, die ich vor mir habe, dass egal was jetzt ist und wie schwer es auch sein mag, was noch kommt auf mich, dass es nur ein kurzer Moment ist, ein Augenblick, ne? Dann sehe ich, wie viel ich schon an Gott habe. Wenn ich dann noch gucke, wie viel er mir geschenkt hat, dadurch, dass er sich selbst opfert, ne? Dass ich seine Gerechtigkeit haben kann, dass ich also nicht mehr gucken muss, wie wenig ich habe, sondern gucken kann, wie viel ich habe durch ihn, ne? Dann, das ist schon Reichtum. Und ich werde zufriedener. Wenn ich dann noch sehe, was ich noch zusätzlich habe an diesen geistlichen Gaben, ne, an der Himmelswelt, an Autorität und Einfluss hier in der Welt, dass ich zum Licht gemacht bin, ich, obwohl ich aus der Dunkelheit komme, ne, dann bin ich noch reicher. Und wenn ich dann noch gucke, dass ich mich um nichts sorgen muss, weil Gott mir verspricht, dass er für alles sorgt in meinem Leben, für alles gesorgt ist schon, ne, weißt du, dann bin ich noch reicher und zufriedener. Ne? Weißt du, wir haben echt so viel. Und wer aber Gott aus den Augen verlässt, kann nur noch sich sehen und sein Umfeld. Ne? Schau nicht auf das, was du hast. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Konzentriere dich lieber auf das, was in dir ist, was Gott verändert, auf dein Herz. Denn Jesus kommt und er kommt bald. Und das ist für mich Hoffnung. Seit ich zum Glauben gekommen bin, war das präsent. Keine Ahnung. Es war ein Geschenk irgendwie, glaube ich. Weil ich seitdem sehnsüchtig warte. Ich habe schon, bevor ich zu Jesus kam, gewartet. Ich war hier nie zu Hause, nie. Auch als kleines Kind war ich nie zu Hause. Nirgendwo. Ich bin nie irgendwo angekommen. Ich bin so oft umgezogen, 23 Wohnungen, 26 Wohnungen, ich weiß nicht. Und zwar egal, weil ich war ja nie zu Hause. Ne? Ich habe mich immer gefühlt wie so ein Reisender. Und als ich älter wurde, konnte ich es auch in Worte fassen. Ne? Dann bin ich zu Jesus gekommen und bin angekommen, obwohl ich immer noch reisend bin. Ne? Aber jetzt weiß ich wenigstens, worauf ich warte. Ne? Und das gibt mir Kraft. Das gibt mir echt Kraft, durchzuhalten. Manchmal würde ich von meiner Ehe am liebsten wegrennen. Entschuldigung, Schatz, lieb dich. Ne? Aber Weil manchmal ist es einfach so viel Arbeit, dass ich einfach denke, oh, ich bin auch so müde, ich habe keine Lust. Ne? Manchmal will ich vor der Gemeinde, vor meinem Dienst wegrennen, weil ich denke, oh, ich habe keinen Bock mehr. Echt, mich nervt es einfach nur. Menschen nerven. Ne? So ein, oder ich bin zu frustriert, weil ich denke, oh, ich mache so viel und sehe nichts. So ein, ne? So ein, manchmal will ich von mir selbst wegrennen, ne? Weil es mich so ankotzt. So ein, und auch, dass es mich durchhalten lässt, ist einfach nur, dass ich weiß, ich komme nach Hause. Ob jetzt Jesus kommt und mich holt oder ob ich sterbe und ich dort bin, ist mir egal. So ein, ich weiß, ich komme nach Hause. Das ist meine Hoffnung. Daran halte ich mich fest. Egal wie schwer es auch ist, das kommt in meinen Kopf dann und mein Herz sofort. Ich habe Hoffnung. So, ich weiß, dass das nur zeitlich begrenzt ist. Und wer das kennt, ich bin ein Typ, ich verreiß nicht gern, echt. So ein, ich mag meinen, ich bin so ein Sesselfotz, so ein Pup Sessel, wie sagt man? Couchpotato, ja. Ne? Sitzkartoffel. Naja. Ne? Und für mich ist es wirklich anstrengend zu reisen, selbst wenn es nur 2 Stunden weg ist. Ich mach's nicht gern. So ein, das ist echt nicht mein Ding. So ein, ne? Und, aber ich war halt oft auch auf Missionsreisen, so, das ist halt mein Job, ne? Oder muss irgendwo hin, um zu beten oder zu erbauen oder sonst sowas. So ein, also bin ich schon öfters dann unterwegs, auch wenn ich jetzt keinen Urlaub hatte. So, ne? Das sind. Und bei mir geht's los, ich steige ins Auto und denke schon, ach, ne, oder in Zug, das ist noch schlimmer, so, und dann fahre ich los, ne, und dann zähle ich schon, okay, so, in 14 Tagen bin ich wieder zu Hause, ne, so, und dann bin ich dann dort, so, und die erste Nacht, das liege ich dann in meinem Bett und ich denke so, ja, heute Nacht noch, 13 Nächte noch und dann, ne, so, und dann ist der nächste Tag noch 13 Tage, ne. Noch 12 Nächte. So, und das geht immer so weiter, bis ich dann endlich auf dem Heimweg bin, denke ich so, nur noch 6 Stunden Autofahrt, dann bin ich zu Hause. Ne? Nur 4 Stunden, 3,5 Stunden, ne? 2 Stunden. Ich bin da. Und dann ist alles wie immer. So, aber ist ja egal, ne? Aber das hilft mir persönlich. Ne? So, weil ich weiß, in dem Moment, ich kann irgendwie rückwärts zählen. Ne? Ich habe einen bestimmten Zeitpunkt. So, und das gibt mir Kraft, einfach durchzuhalten. Ne? Ich meine, es ist ein dummes Beispiel jetzt, ne? Aber mir geht's halt so. Ne? Und so hat das ja bestimmt jeder von uns irgendwie. Ne? Das hilft uns. Wer auf die Ankunft des Herrn wartet, so der hat diese Hoffnung, ne? Nicht mehr lang. Ah, da komme ich auch noch durch. Ah, das überwinde ich auch. Das geht auch. Nicht mehr lang. Ne? Und wenn es schlimmer wird, ja, irgendwann ist das eh zu Ende. Ne? So. Das ist eine Hoffnung, so die uns stärkt. Und wir gehen ganz schnell jetzt von Vers 9 bis zu Vers 11. Seufzt nicht gegeneinander. Das würde dieses Miteinander, ne? Entweder sind wir miteinander oder wir sind gegeneinander. Gibt nur das oder das, ne? So. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Wir müssen uns einfach akzeptieren. Wir kommen gar nicht drum herum. Wir müssen einfach auch die Meinung des anderen annehmen und die stehen lassen. So, wir dürfen nicht zulassen, dass man das so Spannung gibt, ne? So ein Gegeneinander. Auch wenn es nur was Kleines gegeneinander ist, das darf nicht sein. Es gibt ein Gegeneinander, wo man gegeneinander sein muss. Und das ist, wenn irgendwas, ein falsches Evangelium da ist. Ein ganz klares falsches Evangelium. Ne? Eine falsche Lehre, die ganz klar gegen Gottes Wort ist und sich widerspricht mit allem Kontext, den man dort finden kann. Ne? So, es gibt ein Gegeneinander, wo man gegen jemand sein muss in dem Moment und aufstehen muss, wenn er ganz klar so sündigt, dass es einfach viele oder nur einen einfach mitnimmt. Ne? So, es gibt einfach ein Gegeneinander, wo man einen Bruder und eine Schwester sieht, wie sie in der Welt gefangen ist wieder. Ne? So, wo man einfach hingeht und aus Liebe, weil man möchte, dass der Person super geht, ne? Und sie Frieden hat. So, wo man einfach hingehen muss, so, und sagen muss als Bruder oder Schwester so, hey komm, ich bete für dich. Oder wo man ein Wort bringt oder wo man zu Hause bittet und betet für denjenigen, wie du vorhin gesagt hast. Ne? Das Gebet füreinander ist so entscheidend. So, wir haben nur noch eine kurze Zeit und dann kommt Jesus. Und in der Zeit müssen wir Christen zusammenhalten, miteinander kämpfen. Ne? so miteinander im Gebet auch geistlich kämpfen. So, ich bete super viel für euch, das kriegt ihr gar nicht mit. Ne? Ich weine auch super viel für manche, so, das kriegen die auch nicht mit. So, ich freue mich auch für super viele, ne? Das kriegen die auch nicht mit. Aber ich tue es. Und meine Gebete, da bin ich mir sicher, haben euch schon oft gehalten oder gestärkt. So, genauso wie eure Gebete für mich mich schon oft gehalten haben und gestärkt haben. Ne? So, wir müssen einander dienen in Liebe und das Erste, wie wir einander dienen müssen, ist wirklich Gebet. Ohne das brauchen wir auch uns nicht physisch dienen. So. Sondern das Geistliche ist das, was wirklich zählt. Dieses Unsichtbare, Ewige. Ne? Und das Physische kommt automatisch. So. Aber wir müssen miteinander sein. So. Wir wissen, dass der Richter kommt und dass der Richter steht vor der Tür. Ne? So. Gott ist der Richter. Jesus hat gesagt, ich klopfe an. Wer mich einlässt. Ne? So, oh, Jesus hat doch gesagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht und dann steht er da. Tada! Hier bin ich! So ein, hat gar keine Zeit, mich vorzubereiten. Warte mal, ich muss noch kurz meine Bibel holen. Ich muss noch kurz mein Talent ausgraben. Warte mal, einen kleinen Moment. Ich bin gleich wieder. Ne? So, vielleicht tauscht mein Nachbar mit mir und dann habe ich ein bisschen was. Ne? So, das geht nicht. Wie ein Dieb in der Nacht. Ja, genauso wenig wie ich einen Dieb erwarte. Und selbst wenn ich ihn erwarte, dann müsste ich hier, irgendjemand hat hier mein Traktat immer geklaut, unsere Traktate. Und Bücher. Und hat die hier auf der Straße verteilt. Bis runter. So ein Bücher und Traktate und Neue Testamente und so und das ganze Programm, was draußen lag. Ne? So ein, und das ist dreimal passiert und dann dachte ich irgendwann, ach, das nervt so. Ne? Ich meine, du weißt, wie viele Leute ein Buch dann schon vom Boden mitgenommen haben, ist auch cool, ne? Aber oh, das nervt irgendwie so. Ne? Und so, und dann dachte ich, ach, dann warte ich jetzt einfach mal. Und nach 10 Minuten dachte ich, was machst du denn jetzt? Das ist total dämlich. So, willst du jetzt hier eine Woche stehen und aus dem Fenster gucken? Ne? So, du kommst dazu nicht mehr. So, ne? Jesus steht einfach irgendwann da, wir müssen nicht erwarten und dann war's das. Wir können nichts mehr tun. Alles ist dann getan. Ja? Von daher müssen wir jetzt wach sein und jetzt handeln und jetzt tun. Ja. So wichtig. So, dass uns das klar wird. Und dass wir Gott auch vertrauen und ihn einfach richten lassen. Ja. Es gibt nur wenige Bereiche, wo wir richten sollen. Ich weiß nicht, warum das immer so hochgehoben wird bei Christen, bei manchen. Das ist so ein kleiner Anteil von der ganzen Bibel, wo erwähnt wird, dass wir zu richten haben. So ein Anteil der Bibel sagt, dass Gott richtet und wir nicht richten sollen. Ne? Also sollte man das mehr betonen, glaube ich. Lass Gott richten. Der Heilige Geist wirkt in jedem von uns. Und da müssen wir vertrauen. Ja? Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Ja? Nein, nur weil ich bete in Jesu Namen, bekomme ich nicht alles, was ich mir wünsche. Wie schon gesagt, diese harten Zeiten, die brauchen wir, um zu bestehen. Weil so wie das Jakobus am Anfang gesagt in Jakobus 1, meine Brüder, achtet es für laute Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also ich soll Verlust ertragen, damit ich verstehe, dass es mir an nichts mangelt. Das ist doch interessant, oder? So. Das müssen wir lernen. Aber machen wir es kurz, lesen wir weiter. So ein Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr ja schon gehört. Und ihr habt ja das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Was mir gerade so klar wird mit Hiob, Gott macht ja alles mit einem bestimmten Grund, ne? Und so ist auch Hiob mit einem bestimmten Grund. Und das ist das erste Mal, dass ich darüber nachdenke. Oh, ich finde es gut, deswegen sage ich es. Warum Hiob, habe ich mich immer gefragt. Ne? Das ist doch total sinnlos, dieser Kampf zwischen Gott und Satan. Ist doch klar, dass Gott gewinnt. Ne? Gott wusste ja auch, wie es ausgeht. Also es war ja keine Überraschung. Das war ja für Satan dann auch keine Überraschung. Wenn Gott sagt, nee, der Hiob wird das bei mir bleiben. Dann, warum das alles? Ne? Und verstehen tue ich es immer noch nicht, aber ich denke, dass das auch vielleicht ein Bild ist für uns. Jetzt müssen wir noch ertragen. Jetzt müssen wir Satan ertragen, wie er uns piekst, wie er uns von Gott wegbringen will, wie er uns alles nimmt vielleicht. Ne? Vielleicht müssen wir auch zusehen, wie unsere Familien tot sind oder sterben, geistlich oder vielleicht sogar physisch. Ne? So ein, vielleicht müssen wir auch Verlust erleiden hier in der Welt, so, bis wir nichts mehr haben und nur noch mit Beulen juckend und kratzend im Dreck sitzen. Vielleicht verlassen uns sogar irgendwann alle unsere Freunde. Ne? Oder wir werden verflucht oder gerichtet. Ne? So wie Hiob gerichtet wurde. So, auch von denen, die glauben an Gott. Ne? So, weißt, und, aber am Ende kommt Jesus wieder. Und dann werden wir mehr Segen haben, als wir hatten. Das ist unsere Hoffnung. Das ist Kraft. Das ist Freude. Und deswegen sollen wir auch ausharren. Und deswegen sollen wir auch geduldig werden und das lernen. Ne? So eine Frucht des Heiligen Geistes, und die ist mir gleich aufgefallen, als ich sie gelesen habe, ist die Selbstbeherrschung. Und die eine andere Frucht des Geistes ist die Selbstdisziplin. Das bedeutet, die wächst. Die kommt aus dem Leben in Jesus, werde ich disziplinierter und selbstbeherrschter. Das ist toll. Das ist das, was ich brauche. Also, wo finde ich Kraft? Genau. Im Ausharren, im Vertrauen und in Geduld. Und auf dem Wappen des Herrn. Und zum Schluss, denn der letzte. Denn der Herr ist, nee. Ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Da musste ich noch an 1. Petrus 3 denken, dann sind wir fertig. Oh. 1. Petrus 3, Vers 17. Braucht man nicht. Ich habe meine Bibel, die Blätter sind schon so dünn irgendwie von Blättern. So. Das hört sich aber heilig an. Ne? 1. Petrus 3, Vers 17. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein soll, als für Böses tun. Nee, das war gar nicht das, was ich jetzt lesen wollte. Warte. 4, Vers 17? Ja. Haben wir erst letzte Woche am Sonntag gelesen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und einer in unserer Runde hat gefragt, das war ich, glaube ich, das verstehe ich nicht. Ja, das war ich. Das Gericht beginnt im Haus Gottes. Wir sind schon freigesprochen. Ne? Aber hier geht es nicht um Erlösung, sondern wir müssen, hier geht es die ganze Zeit um Anfechtung und ne, Ertragen um Jesu Namen willen. Dass das unser Gericht ist. Ne? Das ist eine Feuerprobe. Wir gehen hier durch und wir werden geläutert. Ne? Und der Heilige Geist richtet mich jeden Tag ständig. Echt. Die ganze Zeit kommt er zu mir und sagt, nee, das ist falsch. Da hat er mich gerichtet. Ne? Oder sagt, ja, das ist richtig. Vertrau mir. Geh weiter. Ne? Dann hat er mich auch gerichtet. Aber hat mich bestärkt. Ne? Egal, was er zu mir sagt, mit welchem Gericht der Heilige Geist doch kommt in mein Leben und spricht, ob ich jetzt schuldig bin oder richtig laufe, ne? Das ist eine Erbauung. Ne? Weil ich merke, oh, das tut so gut, da zu gehorchen. Es verändert mich und es macht mich frei und stark. Ich finde Freude, auch in meiner Schwachheit. Ne? Die Freude Jesu, die Freude vom Sieg. Also das Gericht, das du jetzt hier hast, und wir Deutschen haben es momentan noch echt gut mit Verfolgung und so, aber trotzdem werden wir auch gerichtet. Ne? Und da ist auch Satan, der uns anklagt. Die ganze Zeit. Aber da ist auch Jesus, der die ganze Zeit für uns bittet. Und uns recht spricht. Ne? Versuch nicht auf dich zu sehen und auf das, was gerade für dich mit den Augen zu betrachten ist, so mit deinem Kopf. Wer auf sich guckt, der wird nicht glücklich. Das wird nie reichen. Ne? Ja, und deswegen wollen wir auf dich gucken, sondern auf das, was kommt. Wir wollen auf dich vertrauen und bei dir Schutz suchen. Ja, das soll unser Schatz sein, unser Reichtum. Dass wir zufrieden sind und einfach, ja, wissen, worum es hier geht. Wach sind und einfach brennen und nicht uns selbst bemitleiden, sondern oder unser Umfeld bemitleiden oder unsere Situation, in der wir vielleicht gerade stecken, sondern dass wir wirklich mit Zuversicht, geduldig, mit Ausdauer da, wie so ein Bauer da steht und einfach weiß, ja, dauert jetzt seine Zeit und die ist gut und wichtig. Aber irgendwann ist die Frucht da und dann bin ich satt und habe was zu essen. Und so weiß auch ich, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass wir nicht leer zurückkommen, sondern dass du uns vollkommen machst. Mehr und mehr Früchte da kommen. Und dass wir am Ende reich dort stehen, wie auch immer der Reichtum aussieht. Aber ich weiß, dass dir wichtig ist, dass wir reich sind. Und dass dir wichtig ist, dass wir hier schon sammeln. Ich weiß, dass es für uns dort oben auch wichtig sein wird. Auch wenn ich es nicht verstehe. Aber von daher vertraue ich auch da in dem Bereich meinem Gehorsam und möchte Früchte sammeln, gute Frucht. Den Schatz oben für die Ewigkeit sammeln. Ja, und ich warte auf dich. Ich hoffe, du kommst bald. Nimmst uns nach Hause. Ja. Du bist wunderbar. Ja, und ich danke dir für diese Zuversicht, die wir haben hier. Ja, und danke, dass du uns Freude im Leid bist. Ich bitte dich für jeden, der durch Leid geht, gerade oder die Freude sucht in dir, dass du dich da offenbarst einfach und deinem Geist da kommst und das einfach erklärst, so dass es auch derjenige versteht und sieht mit deinen Augen. Ja, wir haben echt so viel in dir. Ich danke dir. Amen.